Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht um das Thema, dass Liebe, Geld, Kirche und Geld sicher immer auch ein wichtiger Punkt, bei vielen auch die entscheidende Grundlage, warum sie dann der katholischen Kirche den Rücken kehren. Sie haben sich innerlich entfremdet. Wozu sollen sie dann noch die hohe Mitgliedssteuer, den hohen Mitgliedsbeitrag entrichten? Ulrich Filler schreibt, jeder Gläubige ist verpflichtet, zum Unterhalt der Kirche beizutragen. In Deutschland hat die Kirche diese Verpflichtung mit dem System der Kirchensteuer verbunden. Das hat verschiedene Vorteile. Die Kirche ist unabhängig von wenigen finanzstarken Einzelspendern und kann verlässlich verschiedene soziale Leistungen für die Gesellschaft erbringen, für die sonst der Staat allein aufkommen müsste. Ich erinnere mich an einen Film schon vor längerer Zeit, bei dem eine sehr vermögende, reiche Frau dem Pfarrer einer Kirche, wo keine Kirchensteuer vorhanden ist, gesagt hat, sie wird viel Geld geben, aber sie wollte unbedingt, dass eine Heiligenfigur oder eine Engelstatue geschnitzt wird mit dem Gesicht ihres verstorbenen Mannes. Das ist jetzt ein bisschen amüsant, aber es zeigt auch, in welche Lage man dann kommen kann, wenn man von einzelnen Leuten abhängig ist. Weil der Priester hat das Geld dringend gebraucht, damals für die Renovierung der Kirche, aber es ist natürlich schwierig, dann diesen Wunsch zu erfüllen, weil dann und sozusagen schon die Kanonisation vorzunehmen, die Heiligsprechung. Es gibt in der katholischen Kirche viele verschiedene Formen der Berufung. Jeder Christ soll Christus nachfolgen, aber nicht jeder Christ muss dazu denselben Weg einschlagen. Christliche Eltern, die eine Familie gründen und Kinder erziehen, haben eine andere Berufung als ein Mönch oder eine Ordensschwester. Sie übernehmen Verantwortung für ihre Kinder. Und dazu gehört auch die finanzielle Vorsorge. Genauso hat ein christlicher Unternehmer Verantwortung für seine Angestellten und er muss wirtschaftlich denken und handeln. Es geht bei der Frage nach dem Reichtum ja auch nicht in erster Linie um die Frage, wie viel Geld ich besitze, sondern darum, wie mein Verhältnis zu meinem Besitz aussieht. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das ist ein Zitat aus dem Evangelium. Alle Christen sind aufgerufen, ihr Herz nicht an materielle Güter zu hängen, sondern Jesus Christus allen anderen vorzuziehen. Jesus weiß, dass materieller Reichtum ein Hindernis für den Glauben sein kann. Deshalb sagt er, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Es gibt Christen, die in besonderer Weise der Lebensform Jesu nachfolgen wollen und freiwillig in Armut leben. Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam nennt man die evangelischen Räte. Eine Lebensweise, die Christus eng folgen und das ganze Leben nach ihm ausrichten will. Wer diese Lebensform öffentlich gelobt, gehört zum Stand des gottgeweihten Lebens. Dazu zählen zum Beispiel die Angehörigen der verschiedenen Orden. Sie geben überall auf der Welt ein überragendes und überzeugendes Beispiel des Glaubens und der Solidarität mit den Armen. Darin besteht der eigentliche Reichtum der Kirche. Prunk und Pomp. Wozu sind denn die goldenen Kelche der Kirche nötig? Man sollte sie verkaufen und das Geld den Armen geben, wird ja auch oft gesagt. Ulrich Filler zitiert dann Matthäus 26, 6 bis 11. Als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen bei Tisch war, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem, wohlriechendem Öl zu ihm und goss es über sein Haar. Die Jünger wurden unwillig, als sie das sahen und sie sagten, wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus bemerkte ihren Unwillen und sagte zu ihnen, warum lasst ihr die Frau nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer. Das Evangelium selbst beantwortet diese Frage, die bereits die Jünger bewegte. Johannes präzisiert in seinem Evangelium diese Begebenheit noch und legt die Kritik dem Judas Iskariot in den Mund. Warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Johannes fügt allerdings hinzu, das sagte er nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Liebe Zuhörer, ist es nicht eigenartig, dass ausgerechnet jener sich das soziale Mäntelchen umwirft, der selber ein Dieb ist? Dass gerade jener, der so hinter dem Geld her ist, zur Verschwendung nicht mehr fähig ist an den Herrn? Das lässt tief blicken. Und meist sind es jene, die die Kritik an der Kirche in dieser Weise vorbringen, die es mit, ich möchte es nicht sagen, die Einstellung eines Diebes haben, aber ja, denen es schon sehr ums Geld geht, formuliere es nochmal neutral. Wenn die Braut gemeinsam mit ihrem Bräutigam einen Ehering aussucht, wählen sie ein edles Metall wie Gold. Keiner käme auf die Idee, einen billigen Ring aus Blech auszusuchen und das Ersparte für einen guten Zweck zu spenden. Ich habe schon viele Hochzeiten gehalten, aber es stimmt wirklich, ich habe noch nie gesehen, dass auf dem Samtkissen oder dem silbernen Tablett Blechringe lagen. Und deshalb kann ich es überhaupt nicht verstehen, wenn man kritisiert, dass die Kirche etwa bei den heiligen Geräten zur Liturgie dass keine wertvollen Metalle verwenden darf. Natürlich, das Beste ist hier gerade gut genug, wenn es das Blut Christi und der Leib des Herrn selber ist. Der Grund liegt deshalb nicht in einer Prunksucht zu Ulrich Filler, sondern in dem Bewusstsein, dass das materielle Zeichen des Eherings Sinnbild gegenseitiger Liebe ist. Sie verlangt einen angemessenen Ausdruck. Genauso verlangt auch unser Glaube einen angemessenen Ausdruck. Die Liturgie der Kirche, ihre kostbaren Kelche, Monstranzen und Gewänder, ihre Kunstschätze sind ein Zeugnis des Glaubens. Das Beste, Kostbarste und Schönste, was wir Menschen geben können, ist für Gott, der uns in der Feier des Gottesdienstes begegnet, gerade gut genug. Die Gabe und die Sorge für die Armen und der prachtvolle liturgische Kult widersprechen einander deshalb nicht. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wer an Gott glaubt, der möchte seinem Glauben noch einen Ausdruck verleihen und einen Teil dazu beitragen, dass Gott verehrt wird. Das berühmteste Beispiel für diese Übertragung ist die arme Überzeugung, ist die arme Witwe aus dem Lukas-Evangelium, die zwei kleine Münzen in den Opferkasten legt. Wahrhaftig, ich sage euch, so der Herr, diese arme Witwe hat mehr hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss geopfert. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt hergegeben. Auch wieder diese interessante Beobachtung, die Frau, die kaum das Lebensnotwendige hat, gibt das Wenige auch noch. Die hat nicht kritisiert, dass der Tempel reich ist, dass da viel Gold verwendet wird, dass sonstige Prächtigkeiten dieser Welt angesammelt sind. Sie hat einfach gegeben. Und so haben wir das Gegenbeispiel wieder zum Judas. Ich darf ihm den Segen spenden. Es segne und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.